verrate jetzt ein Geheimnis. Montagmorgen.
Ja.
Ich liebe Montagmorgen. Ja, natürlich sind wir alle im Leib Christi. Na, aber wenn sich das so ganz praktisch auswirkt und du weißt, hey, das hier ist meine Familie, dann schenkt das greifbare Identität. Wie können wir miteinander heilen? Wie können wir miteinander unterwegs sein? Wie können wir Liebe, Annahme, Vergebung, all diese Vineyard-Schlagworte wahr werden lassen? Mhm. Wir sind 2014 mit etwa 30 Leuten gestartet, hatten da auch direkt Gottesdienste, wo wir so um die 30 Mann waren, und saßen 2015 dann zu 11 im Wohnzimmer. Mhm. Manchen gefiel mein Geschlecht nicht, manchen gefiel mein Alter nicht, manchen gefiel beides nicht. Und es ist meine Aufgabe, mein Herz zu bewahren und zu sagen, ich möchte nicht bitter werden, wenn Menschen sich entscheiden zu gehen.
Willkommen bei Vineyard Flow. Wir fragen, Vineyard, wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Und was bewegt dich?
Ich bin Christian aus Hamburg und heute im Stream mit Völke Wagner aus Köln. Völke ist Teil des Vineyard Dach Leitungsteams und verantwortet Vineyard Empowerment. Und leitet mit ihrem Mann Jörn zusammen die Vineyard Köln. Die Überschrift unseres Flows heute ist Gemeinde lieben, wenn Träume wanken. Gemeinde beginnt oft mit einem Traum, mit Leidenschaft, mit Hoffnung, mit dem Gefühl, Gott hat etwas vor. Wir investieren Zeit, Energie, Herzblut, wir beten, wir planen, wir bauen, wir glauben. Und dann entwickeln sich die Sachen manchmal anders als erwartet. Menschen gehen, Wachstum bleibt aus, Gebete scheinen unbeantwortet und Hoffnungen erfüllen sich nicht. Die Frage ist dann nicht nur, was wird aus unserer Gemeinde, sondern auch, was wird aus uns? Wie bleiben wir hoffnungsvoll, wenn Erwartungen enttäuscht werden? Wie bleiben wir Jesus treu, wenn der Weg anders verläuft als geplant? Und woran erkennen wir Gottes Wirken, wenn es nicht spektakulär aussieht? Darüber spreche ich heute mit Völke Wagner. Sie leitet seit 12 Jahren mit ihrem Mann Jörn die Vineyard Köln und kennt die Höhen und Tiefen von Gemeindeleitung aus nächster Nähe. Ein Gespräch über Enttäuschungen und Hoffnungen, über Gottes Treue und darüber, warum Gemeinde trotz allem eine super Idee bleibt. Herzlich willkommen, Völke.
Vielen Dank, lieber Christian. Guten Morgen.
Toll, dich zu sehen.
Ja, ebenfalls. Ich bin zum dritten Mal hier dabei und freue mich auf unser Gespräch.
Bevor wir loslegen, ein paar kurze Spotlights, damit wir dich etwas besser kennenlernen. Völke, Predigt oder Anbetungszeit?
Predigt.
Kinderdienst oder Beerdigung?
Oh, sorry, aber Beerdigung. Ich muss dazu sagen, ich habe lange, lange, lange Zeit Kinderdienst gemacht. Ich habe Kinderdienst gemacht, ich habe Jungschar gemacht. Also ich hab meinen Tribut gezollt.
Beten oder Kaffeeklatsch?
Schwierig. Ich brauche beides im Leben.
Es ist das Gleiche, komm.
Es ist das Gleiche.
Je nachdem, mit wem wir Kaffeeklatsch machen.
Ja, das stimmt. Jesus und ich, ja. Wie Jesus und ich manchmal so miteinander Kaffeeklatsch machen, das stimmt schon.
Fasten ja. Oder putzen?
Putzen.
Sonntagmorgen oder Montagmorgen?
Ich verrate jetzt ein Geheimnis. Montagmorgen.
Ja.
Ich liebe Montagmorgen.
Du liebst Montagmorgen. Ja. Was liebst du am Montagmorgen?
Ich liebe am Montagmorgen, dass da Ruhe einkehrt. Mhm. Wir sind hier ein sehr lauter, wilder Haushalt. Und das ist am Wochenende einfach so die komplette Essenz von uns allen. Mhm. Und am Montagmorgen sind alle ausgeflogen und es kehrt Ruhe ein und ich kann hier so einen Reset einführen und das tut mir gut.
Also was für andere der Sonntag ist vielleicht, ist für dich der Montag.
Genau. Seit neuestem gönne ich mir wieder nach langjähriger Pause den klassischen Pastorenmontag und merke, ich brauche das. Ich brauche, also Freizeit ist ja nicht Ruhezeit und sonntags ist Freizeit. Ja. Und Montag ist Ruhezeit.
Verrätst du uns, was passiert an so einem Pastorinnenmontag?
Ja, ich schlafe. Also ich lege mich nochmal hin und schlafe 3 Stunden am Stück. Ganz friedlich und ungestört und ohne To-Dos im Kopf. Das ist total entzaubernd, oder?
Nein, kann ich total verstehen. Was passiert danach?
Danach esse ich. Und dann gehe ich wahrscheinlich noch mit dem Hund eine Runde raus. Und während ich mit dem Hund unterwegs bin, das sind so meine Zeiten, wo ich dann auch bete oder Sachen reflektiere oder so.
Ja.
Da schenkt Gott mir auch die coolsten Ideen.
Mhm.
Genau.
Ja.
Und dann hole ich meine Kinder ab und dann ist der Tag auch schon rum.
Ja. Okay. Du leitest die Vineyard Köln seit 12 Jahren. Wenn du an den Anfang zurückdenkst, mit welchen Träumen und Bildern sind Jörn und du gestartet?
Also wir haben ja vor 14 Jahren gegründet und wir sind damals mit einer recht großen Truppe an den Start gegangen. Ich möchte jetzt da gar nicht im Detail drauf eingehen. Wir waren aus einer anderen Gemeinde quasi entstanden und wir waren anfangs so um die 30 Mann. Und da hat man den Traum, dass dieses Ding von Gemeinde ganz schnell abhebt, weil wir ja schon so viele sind. Dass das funktioniert, weil wir ja alle wissen, in Anführungsstrichen, wie Gemeinde funktioniert. Dass das wirklich so ein Walk in the Park wird. Und unser Traum war von Anfang an, dass wir eine große, bunte Gemeinde sind, eine Ressourcengemeinde, die andere stärkt, die sich in andere verschenkt, investiert und den Himmel auf die Erde zieht. Das war unser Traum.
Wenn du über Werte nachdenkst, gab es Werte, die ganz am Anfang dir besonders wichtig waren, wo du gesagt hast, das muss auf jeden Fall geschehen?
Als ich dann übernommen habe, ich habe dann 2 Jahre nach unserer Gründung übernommen, 2014, an Pfingsten 2014, da war es mir ganz besonders wichtig, diese Kernüberzeugung, dass wir eine heilende Gemeinschaft sind, hochzuhalten. Also eine authentische Gemeinschaft, der Wert Authentizität, wo Dinge auch, die auch unangenehm sind, auf den Tisch kommen, aber eben auch eine heilende Gemeinschaft, die miteinander unterwegs sind. Wir haben in den ersten 2 Jahren schon echt viel Zerbruch mitgemacht. Also Träume, die wir hatten, die sind ganz schnell geplatzt, wie so riesige Seifenblasen, die zu sehr aufgebläht worden sind.
Mhm.
Und deswegen war mir Authentizität und diese Kernüberzeugung, unsere Vineyard ist eine heilende Gemeinschaft, ganz wichtig.
Wenn du in diese ersten 2, vielleicht auch 3 Jahre denkst, gibt es so Highlight-Momente, wo du sagst, das war so wichtig, dass das damals passiert ist, das hat uns richtig mit Hoffnung geboostet?
Was uns damals sehr mit Hoffnung geboostet hat, war die Unterstützung durch andere Vineyards. Also für uns war es total schön und wunderbar, eingebettet zu sein in eine große Family. Wir waren direkt Teil eines Netzwerks.
Mhm.
Wir sind von der Vineyard Aachen damals so unterstützt worden. Die haben am Anfang für uns auch noch das Finanzielle mit abgewickelt und so. Wir brauchten nicht mal ein eigenes Konto, weil das bei denen mitlaufen konnte. Und aber auch von der Vineyard Speyer sind wir total unterstützt worden. Und dieses Wissen, wir sind eingebettet in etwas Größeres und fühlen uns dadurch auch ein bisschen mitgetragen, das hat uns total unterstützt, empowered, begeistert. Das war letztendlich schon auch immer wieder das, was so, was uns geholfen hat, irgendwie auch dabei zu bleiben.
Mhm.
So. Na, zu wissen, hey, wir sind nicht einfach nur so für uns hier, sondern wir hängen da an was Größerem dran.
Mhm.
Und halt, klar, jetzt kommen dann manchmal die Argumente von, wir sind doch sowieso alle im Leib Christi. Ja, natürlich sind wir alle im Leib Christi. Na, aber wenn sich das so ganz praktisch auswirkt und du weißt, hey, das hier ist meine Familie, dann schenkt das greifbare Identität und irgendwie auch Sicherheit, sag ich mal. Na?
Ja.
Ja, ich glaube, ich würde es mit Sicherheit so ein Stück Sicherheit einfach betiteln.
Mhm.
Genau.
Wie war das damals mit den Menschen in deinem Umfeld, mit Freunden und Bekannten, die Jesus nicht kannten? Du hast gesagt, so, ich gründe jetzt Gemeinde. Was für Feedbacks kamen da?
Wenn ich zurückdenke, dann witzigerweise fast ausschließlich positives Feedback. Viele Menschen, die ich kenne, die jetzt nicht mit Jesus unterwegs sind, haben eine gewisse Form von Church Hurt, sag ich mal. Mhm. Also die haben ihre Erfahrungen mit Kirche gemacht und haben oft negative Erfahrungen, die ihren Blick auf Glauben, auf Jesus, auf Kirche prägen. Und da war dann zum einen Erstaunen so, warum tut man sich das an? Zum anderen aber auch, hey, dass du als junge Frau bei so einer Gründung mit dabei bist, ich meine, ich war damals ja auch noch jung, das schenkt irgendwie auch Hoffnung. Das schenkt auch Hoffnung für die Zukunft.
Aha.
Das fanden schon viele ziemlich cool. Und das fand ich, also ich habe mich oftmals durch meine nicht-christlichen Freunde damals stärker ermutigt gefühlt, mhm, als durch andere Christen.
Mhm.
Nicht die, mit denen ich gegründet habe, mhm, ne? aber durch andere Christen. Also da gab es Menschen, die zweifelten an, dass ich als Frau das überhaupt darf.
Oh.
Dann war ich anderen zu jung.
Ja.
Oder also ne, es gab, manchen war ich zu duckmäuserisch und. Mhm. So, und das fand ich so witzig, dass retrospektiv meine nicht-christlichen, mhm, Freunde mich dann wirklich mehr ermutigt haben und gefeiert haben.
Ja.
Cool eigentlich,
ja,
oder?
Absolut. Ich meine, im Grunde sehen wir bei Jesus eine ähnliche Tendenz. Ich weiß nicht, ob man es eins zu eins vergleichen kann, aber die Leute, die ihn feiern, sind oft die, die jetzt Gott gar nicht offensichtlich so nahestehen. Ja.
Ja, das stimmt.
Aha.
Ja, das ist spannend, oder?
Das ist spannend.
Ja.
Ja,
es ist spannend und schmerzhaft.
Ja. Ich denke, es hat genau mit Rastern zu tun. Ich meine, in christlichen Gemeinden ist doch dieses, so ein gewisses Raster ist doch beliebt, weil wir es ein bisschen geordnet haben. Ja, es darf auch besonders sein, wenn dann Jesus immer noch geehrt wird, so. Genau, also ist eine spannende Geschichte. Schön, dass du das erzählst.
Ja, ich finde es auch herausfordernd, mhm, aber an vielen Punkten.
Ja.
Und da sind wir dann wieder beim Thema heilende Gemeinschaft.
Total.
Ne? Wie, ja, können wir miteinander heilen? Wie können wir miteinander unterwegs sein? Wie können wir Liebe, Annahme, Vergebung, all diese Vineyard-Schlagworte wahr werden lassen?
Mhm. Ja.
Ja.
Einen kurzen Blick noch in diesen ersten Jahre, bevor wir weitergehen. Welche Jesus-Geschichte hat dich in dieser Zeit besonders begleitet?
Also ich hatte ja ein sehr, sehr starkes Berufungserlebnis. Das war in der Vineyard Speyer. Und das war schon sehr übernatürlich, wie Gott da prophetisch gesprochen hat. Und das war das, was mich persönlich dabei festgehalten hat, weil ich ja schon gesagt habe, wir haben in der Anfangszeit schon auch heftige Krisen gehabt.
Mhm.
Ja, wir sind 2014 mit etwa 30 Leuten gestartet, hatten da auch direkt Gottesdienste, wo wir so um die 30 Mann waren und saßen 2015 dann zu 11 im Wohnzimmer.
Mm, okay.
Ne? Und dieses starke Reden Jesu, wo er mir so ganz persönlich begegnet ist und mir persönlich was anvertraut hat, hat mir geholfen, daran festzuhalten und dass andere mich weiterhin unterstützt haben,
mhm,
und weiter auch zu uns als Gemeinschaft gestanden haben.
Mhm.
Also ich denke da an Birgit Schindler als Netzwerkleiterin. Ich denke an einen Reinhard Rehberg aus Speyer, an einen Detlef Schmidtke aus Speyer, ne, die einfach, mhm, so gesagt haben, nee, bleib dran, bleib stark,
mhm,
und uns ermutigt haben, nächste Schritte zu gehen.
Mhm.
Und da sehe ich schon auch, das sind schon für mich schon auch Jesus-Momente.
Mhm.
Wir haben witzigerweise aber eben trotz all dem immer wieder auch so Gottes Gegenwart gespürt, Gottes Reden gespürt, gesehen, wie Jesus wirkt, sei es durch Heilungen, sei es durch Befreiungen, sei es durch inneres Wachstum, so, also das, da war Jesus schon auch immer wieder da.
Du hast also nach einem Jahr schon gemerkt, oh, der Weg wird hier irgendwie anders, als wir uns das vorgestellt haben. Bist du bereit, ein bisschen zu teilen, was damals passiert ist, von 30 auf 11?
Ja, wir haben 2012 gegründet und zwar mit anderen Hauptleitern. Wir hatten einen guten Plan ausgearbeitet, nämlich solange mein Vorgänger noch nicht in Rente ist, macht er die Hauptleitung, ich mache die Co-Leitung und wir switchen danach, wenn er in Rente geht. Mhm. Und das war so ein guter 5-Jahres-Plan, der mir auch einfach Zeit gegeben hätte, da reinzuwachsen, Dinge zu lernen und so. Ne? Mhm. Und nach etwa 1,5 Jahren bis knapp 2 Jahren hat er ein heftiges Burnout erlitten. Das war an Pfingsten 2014 und ich musste von wirklich jetzt auf gleich die Hauptleitung übernehmen. Und das hat nicht allen gefallen.
Ah.
Das hat wir haben uns eigentlich in den ersten 2 Jahren auch mit ganz viel zwischenmenschlichem Driss, sagen wir hier in Köln, herumgeschlagen.
Ja.
Mit Uneinigkeiten, mit verletzten Seelen.
Mhm.
Und als ich dann übernommen habe, das hat Menschen einfach auch verletzt. Das hat Menschen vor den Kopf gestoßen. Manchen gefiel mein Geschlecht nicht, manchen gefiel mein Alter nicht, mhm. manchen gefiel beides nicht. Und das hat uns ziemlich zurückgeworfen, sodass Menschen verunsichert gegangen sind.
Mhm.
Und danach, nach kurzer Zeit, als ich dann übernommen hatte, hatte ich so wirklich das Gefühl, hey, wir stemmen hier eigentlich etwas, wo wir nicht so weit sind. Wir machen jeden Sonntag Gottesdienste und fahren Gottesdienste auf, als wären wir 50 Mann plus.
Mhm.
Und wir hatten damals wirklich den Eindruck, dass Jesus sagt, so, wir fangen mal nochmal von vorne an. Und damals hatten wir uns dann entschieden, die Räume, in denen wir Untermieter waren, zu kündigen und wirklich auf Null zu setzen. Und das hat dann auch noch mal ein paar Menschen unterwegs abgeschreckt,
ja.
Weil Menschen teilweise auch nicht bereit waren, in diese Intimität mhm. von wir treffen uns erstmal im Wohnzimmer,
ja.
Sich darauf einzulassen.
Ja. Na,
und es ist so witzig, ich hatte mich letztens mit jemandem unterhalten, aus der Vinyard Lemgo, die haben ja vor kurzem gegründet und die machen jetzt auch Gottesdienste in einem öffentlichen Raum. Sie mhm. haben Räume mitten in der Stadt. Da kommen Menschen auch hinzu und sie haben das im Wechsel mit Hauskirche.
Mhm.
Und das ist so krass, weil in den privaten Raum möchten Menschen nicht eindringen.
Mhm.
So, das ist vielen zu privat. Also bei uns in Deutschland ist Glaube auch immer noch sehr, sehr stark Privatsache. Na? Und diese Intimität von, was, Wohnzimmer, das ist mir zu eng, das mochten manche nicht. Und das hat sich dann einfach ganz schnell so ein Kern kristallisiert aus Menschen, die gesagt haben, ja, okay, wir gehen jetzt noch weiter mit.
Ja.
Und dann waren wir dann tatsächlich 11 plus ein paar Kids. Ja. Und das war gut.
Mhm.
Das war gut, weil wir uns dann einfach, wir haben zusammen We Are Family von Martin Bühlmann gelesen
mhm.
und haben für uns gemeinsam zu 11 nochmal so festzurren können, wie träumen wir eigentlich Gemeinde, wie verstehen wir uns und stellen wir uns als Gemeinschaft wirklich verbindlich zu Vinyard-Werten, zu Vinyard-Kernüberzeugungen, wollen wir auch dazu ja sagen. Natürlich wollen wir alle Jesus nachfolgen.
Mhm.
Aber wie soll es bei uns aussehen?
Mhm.
Und dieses We Are Family, das hat uns sehr geprägt, das hat uns mhm. sehr geholfen. So einerseits Raum für Beziehung untereinander, aber wirklich immer mit diesem Fokus von komm, Heiliger Geist, komm, bewirke was mhm. unter uns, verändere uns. Zeige dich. So, das war schon auch sehr cool und sehr spannend.
Mhm. Gemeinde ist ein Ort, wo neue Menschen dazukommen, aber auch immer ein Ort, wo Menschen auch gehen. Jetzt hast du innerhalb der ersten 3 Jahre relativ viele Abschiede erlebt, wahrscheinlich seitdem noch mehr. Was macht das mit dem Herzen einer Leiterin, mit einem Leitungsteam, wenn geliebte oder vertraute Menschen einfach auch gehen?
Hey, das ist eine unserer großen Herausforderungen als Leiter. Ich bin in den letzten 12 Jahren schon immer wieder an Punkte gekommen, wo ich wirklich mein Herz bewahren musste. Also es steht in der Bibel, dass wir unser Herz bewahren sollen. Na, und das hat für mich früher immer so, was ist damit gemeint? Und es gab immer wieder diese Punkte, wo ich gemerkt habe, jetzt ist es an mir, aufzupassen, was das mit meinem Herzen macht. Man fühlt sich ja manchmal so im Stich gelassen vielleicht auch. Mhm. Ne? So, warum gehst du?
Ja.
Okay. Man fühlt sich im Stich gelassen. Manchmal ist es aber auch Schmerz. Also es ist da ist Verlust, da ist Traurigkeit, da ist auch eine Sehnsucht, ne? Wenn Menschen wegziehen. Wir haben Menschen nach Bayern verloren, wir haben Menschen nach Dänemark verloren. Und die hatten alle ihre guten Gründe zu gehen. So.
Ja.
Ne? Und trotzdem ist es ja auch immer ein Verlust. Mhm. Und es ist meine Aufgabe, mein Herz zu bewahren und zu sagen, ich möchte nicht bitter werden, wenn Menschen sich entscheiden zu gehen. Mhm. Niemand wird verhaftet, niemand wird, also wir haben ja uns in Köln auch bewusst gegen eine Mitgliedschaft entschieden, weil wir gesagt haben, das beruht hier alles auf Eigenverantwortlichkeit. Und so wie man sich eben positionieren möchte, kann man sich positionieren. Und es waren unterschiedliche Situationen, wie Menschen gegangen sind. Bei manchen war es relativ leicht zu sagen, hey, geht unter dem Segen. Und bei anderen habe ich schon mehr gestruggelt. Mhm. Es sind auch Menschen ja nicht nur frohen Herzens gegangen, sondern manchmal sind ja Menschen auch gegangen mit Vorwürfen an mich.
Ja.
Und davon sicherlich nicht wenige auch berechtigt.
Aha.
Und da mein Herz weich zu behalten, geschmeidig zu behalten, das war immer eine Herausforderung. Und ich stehe gerade so an so einem Punkt, so ein kleiner Ausblick vielleicht, dass ich merke, dass Jesus mich da schon herausfordert, weil ich einerseits, wir sind mit Menschen unterwegs und wir wollen Menschen Dinge anvertrauen und wir wollen auf Menschen setzen. Andererseits aber wirklich den Blick auf Jesus zu haben und zu sagen, ich vertraue dir und ich bin bereit, auch meine allerbesten Freunde, meine allerbesten Menschen in meiner Vineyard loszulassen, auch innerlich loszulassen, zu sagen, ich erhebe keinen Anspruch auf die. So. Mhm. Verstehst du, wie ich das meine?
Ja.
Also, wenn jetzt Jesus sagt, ey, Person XYZ, ihr gründet jetzt in da und da, und das wären meine allerbesten Leute, dann zu sagen, Jesus, ich vertraue dir. Ich habe keinen Anspruch auf überhaupt niemanden. Und ich vertraue dir und möchte nicht ich möchte nicht aus unserer Gemeinschaft ein Königreich machen.
Mhm.
Also es ist das Königreich Gottes letztendlich. Also es ist, John Wimber hat ja gesagt, we are kingdom people. Ich glaube, er war es. Also es ist ja nicht mein Königreich, es ist nicht mein Reich, das wir hier bauen. Es ist das Reich von König Jesus.
Mhm.
So, und da darf er alles.
Ja.
Und wenn Menschen sagen, ich habe den Eindruck, Jesus sagt, ich muss gehen, dann folg lieber Jesus als mir.
Mhm.
So wie es mir tut. Und es hat oft wehgetan.
Jesus hat das ja selber auch genauso erlebt, dass am Kreuz seine ganze Gemeinde sich aufgelöst hat. Und die Gemeinde bestand ja eigentlich aus Freunden sogar. Er nennt sie ja Freunde. Alle sind gegangen am Ende.
Mhm.
Er war allein mit Gott. Ganz schön heftig. Und trotzdem ist daraus ganz viel Segen erwachsen für uns heute, seine Treue Gott gegenüber. Mich würde interessieren, was für weitere Phasen hat die Vineyard Köln dann erlebt, hast du erlebt? Wir haben jetzt über die ersten 3 Jahre gesprochen. Führ uns doch mal durch, vielleicht Höhen und Tiefen, und benenn so ein paar Spotlights.
Wir haben, nachdem wir uns in den Wohnzimmern getroffen haben und da so eine ganz starke Intimität auch entstanden ist, hatten wir irgendwann mal das Gefühl, Gott ruft uns raus und sagt so, jetzt ist der nächste Schritt. Und das haben wir auch gemacht und wir hatten damals Räume im Industriegebiet angemietet. Und das war für manche eine Herausforderung, aber die Vision war da und wir haben zusammen da Kraft reingesteckt und Gott hat sich dazugestellt und wir sind relativ schnell wieder auf die ursprüngliche Zahl zurückgewachsen. Und wir haben coole Sachen erlebt. Wir hatten coole Worship-Zeiten. Wir waren regelmäßig auf der Straße damals und hatten Hört vom Himmel gemacht und Schatzsuche und solche Sachen. Also auch Gott wirklich so im Alltag und auf der Straße auch erlebt und haben da auch Wachstum erlebt. Und das war super ermutigend. Das war super schön mitzumachen. Und dann sind wir 2018, waren wir an dem Punkt, dass wir gemerkt haben, hey, diese Räume werden jetzt zu klein. Wir haben so viele Kinder, die können wir nicht alle in einen Raum stecken. Wir müssen anfangen, Gruppen zu splitten und so. Und hatten dann die Chance, eine ehemalige Sparkasse zu übernehmen. Mhm. Und Räume eröffnen einfach auch Chancen. Und so sind wir damals dann relativ schnell, 2018, 2019, recht schnell gewachsen. Wir waren Ende 2019 bei etwa um die, ja, zwischen 70 und 80 Erwachsene plus Kids. Mhm. Also da war auf einmal richtig, richtig Trubel da und das hat uns so viel Hoffnung gemacht und das hat so viel Spaß gemacht. Wir hatten auf einmal eine ganze Reihe an Twins, in die wir auch ganz viel Hoffnung gesetzt haben, wo ich mich auch privat bemüht habe, ins Mentoring zu gehen und so. Und dann kam Corona.
Ah.
Und Corona hat uns alles zerschossen. Mhm. Wir hatten zwar neue Räume, aber wir hatten eben keine Räume, die ermöglicht haben, unter den Auflagen uns zu treffen. Und so sind uns gerade die Twins, gerade die jüngeren Leute, sind dann eben alle abgewandert.
Ja.
Und sind auch nach Corona nicht wiedergekommen. So dass wir nach Corona, nachdem wir so dieses High, dieses Mega-Ding von, hey, wir sind hier fast 80 Leute, die gemeinsam Gott anbeten, das klingt doch schon mal ganz anders.
Ja.
Da hatten wir so einen richtigen krassen Abfall und sind wieder auf etwa 35 Erwachsene im Gottesdienst zurückgefallen.
Mhm.
Und diese Schwelle haben wir auch noch nicht wieder durchbrochen.
Ah.
Und das ist jetzt seit ein paar Jahren tatsächlich unsere Schwelle, was Gottesdienstbesucher betrifft,
mhm,
dass wir ungefähr an diesen 35 Mann kratzen. Und da habe ich meine Fragen an Gott.
Mhm.
Da habe ich meine Fragen an Jesus. So, was geschieht hier? Sind wir auf dem richtigen Weg? Was sagst du? Und das ist auch der Punkt, an dem wir gerade stehen. Und das ist auch der Punkt, wo es dann halt herausfordernd wird, hinzugucken. So, ne? Also wir haben gedacht, hey, von 80, wir werden jetzt auf 120 anwachsen und dann auf 200 und dann auf,
mhm, ne?
Das war der Plan und der ist nicht aufgegangen.
Ja.
Das war der Traum und der hat sich nicht erfüllt. Und das ist so der große Elefant, der jetzt im Raum steht.
Mhm.
Und wir sagen so, scharwenzeln wir jetzt um diesen Elefant herum oder adressieren wir ihn und sagen, so Jesus, was ist jetzt mit diesem Elefanten?
Mhm.
So, ist das, wo stehen wir da gerade? Was ist los? Und da gibt es natürlich verschiedene Faktoren, die da reinspielen. Ne? Meine Lebensplanung sah immer anders aus. Auch da hat Gott anders mitgespielt. Ich hatte nicht angenommen, jetzt mit 42 nochmal Mutter eines Kleinkindes zu sein. Das war so von mir nicht geplant. Mhm. Aber ja, Völke dachte, Gott lachte, sage ich immer.
Die Versuchung ist groß, den Erfolg von Gemeinde oder auch unseren persönlichen Erfolg an Zahlen festzumachen. Ist dir das passiert?
Na,
und was hat es mit dir gemacht?
Nein, das mir noch nie passiert. Du weißt gar nicht, wovon du sprichst. Die Versuchung ist immer da. Und ganz ehrlich, treffen sich zwei Gemeindeleiter, was ist das Erste, was sie voneinander abchecken? Ja. Wie viele seiden ihr?
Ja.
So, also da wird natürlich nicht gefragt, wie viel verdienst du, sondern wie viele Leute seid ihr?
Ja.
So. Und weißt du, wie oft ich dann schon da gestanden habe und gedacht habe, stretch ich jetzt die Truth so ein bisschen? Also beschönige ich Zahlen, finde ich Ausreden. So, weißt du, das schlummert total in mir.
Ja.
Wir machen Frucht an Zahlen abhängig. Wir machen Frucht an Zahlen fest. So. Mhm. Und in diese Falle tappe ich regelmäßig. Ich kläre das ungefähr 30 Mal im Jahr mit Jesus und sage, das will ich eigentlich nicht, aber bums, kommt die nächste Fettwanne ums Eck und ich sitze wieder volle Möhre drin.
Ja.
Und das ist echt eine Herausforderung, weil, ich stehe dann in der Gefahr, Druck aufzubauen.
Mhm.
Ich stehe dann in der Gefahr oder ich stehe vor der Herausforderung zu sagen, hey, ich möchte aufpassen, nicht manipulativ zu werden, damit wir Ziel XYZ erreichen.
Ja.
Damit ich dann letztendlich beim nächsten Pastorentreffen besser dastehe. Da geht es letztendlich um Ego und schon gar nicht mehr um Menschen, schon gar nicht um Jesus. So, ne, sondern hey, boah, Jesus, pass mal bitte mit mir auf mein Ego auf.
Mhm.
So. Das ist Teil dieser Fragen, die ich an Jesus habe.
Ja.
Und das ist so witzig, weil wenn wir Frucht, die wir als Gemeinde bringen wollen, an Zahlen festmachen und die Zahlen nicht stimmen, für uns nicht stimmen, dann müssen wir uns ja fragen, bringen wir keine Frucht oder versuchen wir Früchte zu zählen, die wir vielleicht gar nicht sind. Weißt du, vielleicht versuche ich Aprikosen zu zählen, aber ich produziere ja gar keine Aprikosen, sondern Wassermelonen.
Ja.
Mhm. Na? Also, wenn du ein Wassermelonenfeld hast, dann, also an einem Aprikosenbaum können ja 300 Früchte hängen. Ich weiß nicht, ob du auf einem kleinen Wassermelonenfeld 300 Früchte hinkriegst.
Mhm.
Da kriegst du dann vielleicht 50 Früchte hin, und vergleichst dann plötzlich Birnen mit Äpfeln.
Ja.
Und hinzuschauen, das war für mich jetzt in den letzten Jahren sehr heilsam, immer wieder hinzuschauen, zu merken, doch, unsere Vineyard Köln, die bewirkt was.
Mhm.
Die bringt Frucht. Das Leben von Menschen wird zum Positiven hin verändert. Nicht in die Hunderte, nicht in die Tausende. Aber wir sehen, dass Menschen durch uns Hoffnung bekommen. Wir sehen, dass Menschen durch uns die Kraft des Geistes Gottes erleben und ihr Leben eine Wendung zum Guten bekommt. Eine Wendung von Hoffnungslosigkeit hin zu Hoffnung.
Ja.
Hey, was ist denn das für eine geile Frucht?
Mhm.
Das ermutigt mich dann auch einfach dran zu bleiben und zu sagen, hey, unser Auftrag ist es nicht, Schäfchen zu zählen, sondern unser Auftrag ist es, Jesu Nachfolger zu sein. Das heißt aber nicht, dass ich nicht sage, unsere Gemeinde darf nicht weiter wachsen, weil ich daran festhalte, dass ich mir wünsche, dass der Leib Jesu wächst. Ja.
Als ihr eure erste Krise hattet, nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren, hast du erzählt, viele andere Leiter waren auch da, haben euch ermutigt, haben gesagt, bleibt dran, das ist euer Platz, geht weiter. Wenn sich Träume nicht erfüllen, ist das hier immer die große Frage. Müssen wir dranbleiben? Müssen wir weiter glauben, durchbrechen? Oder müssen wir ganz praktisch unseren Ansatz überdenken und unsere Praxis korrigieren? Ist jetzt ein bisschen schwierig. Du stehst ja selber im Prozess, aber woran merken wir, was von beiden Dingen dran ist?
Ich bin ja davon überzeugt, dass Gott, dass Gottes Geist uns da führt und dass er situativ spricht und führt. Und das ist ja dann dieses Ringen darum, Jesus, was sagst du, was ist jetzt dran? Halten wir fest und powern through? Halten wir an etwas fest und glauben weiter und bleiben dabei? Oder müssen wir den Kurs ändern? Ist vielleicht der Traum noch der gleiche, nur der Weg dahin ist ein anderer? Und manchmal ist es sicherlich auch der Punkt, wo man fragen darf, Jesus, ist es vielleicht nicht mehr der Traum? Mhm. Ist es vielleicht nicht mehr die Vision? Sagst du was anderes? Kann sich ja manchmal vielleicht auch ändern.
Ja.
So. Ich finde, dass es total, total, total wichtig ist, an der Stelle so ganz eng mit Jesus zu versuchen, unterwegs zu sein. Und das Coole daran ist ja, dass man nicht allein unterwegs ist. Also wir setzen ja in der Vineyard total auf Team. Und ich lieb's da auch, mit einem Team unterwegs zu sein. Und wir versuchen da gemeinsam Jesus zu hören. Wir suchen gemeinsam sein Reden. Und das kann für jeden total unterschiedlich aussehen, was Gott dann sagt in so Situationen.
Mhm.
Ja, manchmal erlebe ich dann, dass ich Jesus einen Traum zurückgebe und sage, ja, weißt du was, hier hast du ihn wieder. Ich brauche ihn nicht mehr, hat sich für mich abgenutzt, erledigt, wie auch immer. Und dann habe ich erlebt, also schon oft in meinem Leben, in dem Moment, wo ich es ihm zurückgegeben habe und nicht mehr so krampfhaft daran festgehalten habe, dass da plötzlich so ein Durchbruch kam. Das ist jetzt ein Muster, das sich bei mir so durchgezogen hat. Muss nicht zwingend bei jemand anderem so sein. Aber ich glaube, was universal gilt, ist letztendlich Jesus immer wieder hinzuhalten. Unabhängig davon, was der Outcome dann ist.
Ja. Immer wieder klarzustellen, wem gehört das eigentlich alles, was ich mache?
Ja.
Wem gehöre ich? Wer hat die Weisheit? Wer hat die Kraft? Wessen Idee war es eigentlich am Anfang? Wer hatte die Initiative?
Ja.
Und wen werde ich in alle Ewigkeit anbeten? Also Ewigkeitsperspektive,
yes,
auch mit rein. Super, Völke.
Genau, und es macht einen so frei.
Mhm.
Ich finde, du hast es gerade so gut zusammengefasst. Weißt du, ich komme immer wieder an diesen Punkt, wo ich sage, weißt du was, Jesus, das hier ist ja deine Idee.
Ja.
Und wenn du sagst, Völke, jetzt ist gut, du hast hier deine Aufgabe erfüllt, jetzt ist gut, hey, dann lass es uns gut sein.
Mhm.
So, ne? Dann möchte ich da nicht dran kleben.
Mhm.
Sondern Jesus, es gehört alles dir. Kannst alles haben. Bitteschön.
Hast du Fragen, Wünsche oder Feedback zum Flow? Über flow@vineyard-dach.net kannst du uns erreichen. Möchtest du den Flow unterstützen? Benutze PayPal unter der Adresse paypal@vineyard-dach.net.
Wenn wir über Teams sprechen, ist wahrscheinlich das wichtigste Team in deinem Leben Team Jörn. Du leitest nicht
genau.
Nur allein die Gemeinde, nicht nur mit dem Leitungsteam, sondern auch als Ehepaar so ein bisschen. Ja? Also da ist schon viel, was ihr gemeinsam ausheckt, und eure gemeinsamen Träume sind sicherlich ganz, ganz entscheidend. Was macht es mit eurer Ehe, wenn so ein gemeinsamer Traum anfängt zu wanken?
Also ich bin total gerne im Team Jörn. Das ist mein Lieblingsteam. Und das Coole ist, ich glaube, er ist auch gerne im Team Völke. Und ich glaube, es ist auch sein Lieblingsteam. Und wir haben festgestellt, dass wir mit Verlusten, mit Frustration gemeinsam ganz gut umgehen können. Wir können miteinander total gut Frust ablassen, Druck ablassen. Und das ist für uns beide ist das einfach so ein sicherer Hafen. Weißt du, ich kann vor Jörn Dinge sagen, die kann ich von niemandem sonst sagen.
Ja.
Und weiß, bei ihm sind sie gut aufgehoben. Und andersrum genauso. Wir können deshalb Dinge gut miteinander aushalten und auch gut miteinander tragen, wenn Träume sich nicht erfüllen, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir es gerne hätten, dann steht nämlich dieses Versprechen, wir stehen zueinander und vertrauen darauf, Jesus steht zu uns. Mhm. Und ich sage immer, Jesus hat also Plan A bis Z. Weißt du, wenn mir die Ideen und Pläne ausgehen, dann hat Jesus immer noch Lösungen und Ideen und Pläne für unser Leben.
Mhm. Völke, wenn du heute auf die letzten Jahre zurückblickst, Höhen und Tiefen, wo siehst du Spuren von Gottes Treue, die du damals in dem Moment gar nicht so gesehen hast?
Wow, das ist eine tiefe Frage. Ich sehe Spuren von Gottes Treue darin, dass er seine Gegenwart immer wieder schenkt, immer wieder greifbar und erlebbar schenkt. In den letzten Jahren immer wieder, wenn ich gesagt habe, Jesus, ich brauche wirklich so ein ganz, ganz deutliches Zeichen deiner Liebe. Ich brauche wirklich ganz deutlich ein Zeichen dafür, dass wir hier noch auf dem richtigen Weg sind. Dann hat er das immer getan. Hm. Also er hat so meine Sehnsucht immer beantwortet. Wir haben immer wieder erlebt, dass wenn wir dachten, es geht irgendwie nicht weiter, sei es finanziell, dass er die Finanzen geschenkt hat. Wenn wir dachten, ach, jetzt gehen Leute immer noch mehr weg und wir schrumpfen, dass plötzlich ein Schwung neuer Leute dazu kam. Mhm. Wenn wir dachten, wir müssen den Arbeitsbereich schließen, weil wir die Mitarbeiter nicht haben, dass plötzlich Menschen dazu kamen und gesagt haben, doch, lasst uns das machen. Mhm. So, da entdecke ich Jesu Treue darin. Mhm. Und gleichzeitig auch dieses herausgefordert werden, dass es doch immer wieder ein bisschen auch auf dem Wasser gehen ist. Immer wieder dieses Aufmerksammachen von, wir sind von seiner Gnade abhängig. Wir sind davon abhängig, dass der Heilige Geist Kraft schenkt, Inspiration schenkt, Gegenwart schenkt und so. Ne? Wir sind davon abhängig, dass Jesus es tut. Mhm. Und wir stellen uns dann in diese Rinne dazu. Und ich glaube, manchmal wollen wir es andersrum machen. Ich würde mich damit viel wohler fühlen, wenn ich es andersrum machen könnte und dann sagen könnte, guck mal, Jesus, was ich für dich gemacht habe. Mhm. Aber die Bibel spricht davon, dass wir in die vorbereiteten Werke des Heiligen Geistes einsteigen. Mhm. Na? Und das erfordert für mich immer wieder so einen Perspektivwechsel. Und ich finde, also ich finde es schade, dass ich persönlich immer noch stark retrospektiv funktioniere. Mhm. Sprich, zurückzuschauen und zu sagen, ja, guck mal, da war der Heilige Geist. Ich möchte noch viel mehr lernen, vorausschauend mit dem Heiligen Geist zu funktionieren. Ich glaube schon, dass mir das auch stellenweise gut gelingt, aber ich möchte halt darin noch mehr wachsen zu sagen, ach, ich erkenne, da ist die Spur und da steigen wir noch mehr rein. Mhm. Weil ich glaube, dass das ein Gamechanger ist. Und wir verlieren uns ganz oft, glaube ich, in Sachfragen und so. Ja. Mhm.
12 Jahre Gemeindeleitung. Mit welchen Überzeugungen bist du eingestiegen, die du auf dem Weg ablegen musstest? Vielleicht Überzeugung über dein Glauben, Überzeugung über Gemeinde oder auch über dich selber?
Eine Überzeugung, die ich ablegen musste, ist über mich selber, dass ich unendlich viel Power habe. Ich bin so voller Elan eingestiegen, habe gedacht, was kostet die Welt, lass uns doch mal erobern. Ja. Und stehe jetzt so an einem Punkt, wo ich merke, wow, meine Kräfte sind begrenzt. Mhm. Das ist ja enttäuschend. Das ist so ein Punkt, an dem ich zu knapsen hatte. Und ich glaube, dass es etlichen Leitern so geht, weil wir, die meisten Leiter sind stark initiativ. Die meisten Leiter sind innovativ und haben richtig Bock, was zu reißen. Und an einen Punkt zu kommen, wo man merkt, huch, ich bin ja doch nur ein Mensch und keine Maschine, das kann frustrieren. An dem Punkt, zum Beispiel auch mit der Überzeugung, die irgendwie so ganz tief in mir drin verankert ist, dass Gott Leistung liebt. Also da bin ich bin irgendwie so pietistisch und puritanisch geprägt, dass ich den Missionsbefehl Jesu nicht als Einladung höre, sondern als zu erfüllenden Arbeitsauftrag. So, und diese Perspektive von Jesus lädt mich ein, ist doch eine viel schönere Perspektive.
Ja.
Also da immer wieder mich davon zu verabschieden, zu sagen, ich möchte nicht leistungsorientiert sein. Gelingt mir noch nicht so. Also es gelingt mir so semi-gut.
Ja.
Das waren so Überzeugungen. Oder auch die Überzeugung, dass wenn du viele Leute hast in einer Gemeinde, dass es dann weniger Arbeit für alle ist. Ich glaube, das ist eine Rechnung, die geht nicht auf.
Welche Hoffnungen und Überzeugungen über Jesus, über Gemeinde, über Gottes Reich haben allen Stürmen getrotzt und stehen heute vielleicht sogar fester als damals, wo ihr gestartet seid?
Meine Überzeugung war, als wir gestartet sind, schon, dass Gemeinde eigentlich Gemeinschaft ist. Und das ist relativ wurscht, wie groß die dann ist. Es geht um Gemeinschaft, um Community, um einen Anteil haben an einem Leib und einen Anteil haben aneinander. Das ist eine Überzeugung, die ist bis heute fest geblieben. Zwischendurch habe ich mich schon immer wieder verloren in Programmen und Planungen von Programmen und so. Und ich glaube, mehr denn je ist heutzutage meine Überzeugung, dass Gemeinde Gemeinschaft bedeutet. Wir sind eins, wir sind ein Volk, das vor Gott steht. Wir sind eine Familie, die sich zusammentrifft. Und dann kannst du dich zum Beispiel in Gottesdiensten als Großfamilie treffen, oder du triffst dich halt als kleinere Familie auch unter der Woche. Mhm. Also die Überzeugung, dass Gemeinde kein Programmpunkt in der Woche ist, das ist tiefer denn je in meinem Herzen verankert und stärker denn je eine Hoffnung in mir. Und besonders in den letzten Jahren habe ich das so stark erlebt, dass Gemeinde wirklich eine Auswirkung auf mein Leben hat. Dass Gemeinschaft ein Individuum mitträgt. Und ich glaube, dass Gemeinde wirklich ganz tief aus dem Herzen Gottes entspringt, dass wir Gemeinschaftswesen sind und dass Gemeinde, also dass das schon so ein Geschenk Gottes an uns ist. Zu sagen, wir sind alle Brüder und Schwestern, wir sind alle Teil einer Familie, wir haben alle den gleichen Wert, wir haben alle den gleichen Vater, wir haben alle den gleichen Geist, der uns erfüllt. Und das schweißt uns zusammen. Ich finde, das ist ein total hoffnungsvoller Gedanke. Ich bin nie allein. Solange ich auf dieser Welt bin, werde ich immer Familie haben. Da werden immer Menschen sein, die mich mittragen. Und es ist völlig egal, in welches Land ich komme. Hey, demnächst werde ich nach Moldawien fahren und meine Familie dort besuchen. Ich war da noch nie. Aber da gibt's eine Vineyard und die haben mich eingeladen. Und ich freue mich darauf, diesen Teil meiner Familie zu treffen. Und ich habe da sogar eine Schlafstätte. So, ich muss mich nicht darum kümmern, wo ich penne. Ich darf bei denen pennen. Wie cool ist das?
Ja, und auch ein Bild, wenn wir es ganz groß jetzt einfach mal ausfahren, könnte alle Probleme dieser Welt lösen, wenn wir sagen, alle Menschen, die ich treffe, sind meine Brüder und Schwestern. Und wir haben einen gemeinsamen Vater, eine gemeinsame Mutter, Gott im Himmel. Das wäre doch enorm.
Das wäre enorm. Und ich glaube, dass es unsere Aufgabe als Gemeinde ist, das vorzuleben.
Ja. Gemeinde als Geschenk Gottes an uns und als Labor des kommenden Lebens. Denn wenn wir mit Gott zusammen sind, dann wird es wirklich keine Unterschiede mehr geben. Und wir werden ihn anbeten. Er wird das Zentrum sein. Und wir werden uns gemeinsam freuen.
Amen. Ganz genau. Darf ich einen kleinen Funfact einfügen?
Immer.
Bei Wahlfamilie ist mein Hirn automatisch bei einer Orca-Familie. Wusstest du, dass Orcas in die Menopause gehen?
Wow. Nein, Aber bis vor kurzem wusste ich nicht mal, dass Frauen sowas passiert.
Wow.
Und inzwischen bin ich aufgeklärt, dass auch Männer eine Menopause durchlaufen, anscheinend. Ja, na gut. Hey, wir kommen langsam zum Abschluss unserer Session. Offensichtlich, Wirke, Gemeinde, Ort der großen Hoffnung, des Himmels auf Erden, des Labor des Lebens mit Gott. Was würdest du Menschen sagen, die Gemeinde lieben, aber gleichzeitig an ihr leiden?
Willkommen im Club. Also ich kenne jetzt niemanden, der Gemeinde liebt und nicht an ihr leidet. Hey, weißt du, wo wir Menschen zusammenkommen, da reibt es sich doch schon ganz schön. Und ich finde das so spannend. Weißt du, die Jünger Jesu, sie bitten ihn, von ihm zu lernen, wie man betet. Und was bringt er ihnen bei? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben.
Ja.
Und das ist für mich, hey, wir sind immer beides. Wir erleiden und wir tun an. Und Gemeinde ist ein Ort des Schon und noch nicht. Es ist ein Ort, von wo wir Gottes Gegenwart erleben, wo wir heilende Gemeinschaft erleben, wo wir die Kraft des Heiligen Geistes erleben, wo wir erleben, wie Menschen frei werden, wie Beziehungen wiederhergestellt werden, wie Heilung geschieht, wie Seelen aufatmen können und. Und wir erleben, wie wir uns gegenseitig die Köpfe einhauen können, über wie der Kaffee gekocht wird oder wie Punkt XYZ gesehen werden soll. Es ist wirklich beides. Es ist, ich finde, in Gemeinde wird diese Spannung aus schon und noch nicht so richtig real. Und ja, das stretcht mich, das fordert mich heraus. Aber ich möchte diese Spannung nicht auslösen. Gott mutet sie uns offensichtlich zu. Wir sind alle noch nicht im Himmel. Aber ich möchte dazu beitragen, dass diese Spannung ein klein bisschen kleiner wird. Und das geschieht in erster Linie, indem ich sage, Heiliger Geist, arbeite doch an mir. Ich möchte, dass Menschen weniger unter mir leiden. Denn es gibt doch sicherlich Leute in meiner Gemeinde, für die ich eine massive Herausforderung bin.
Ja.
Die sich denken, boah, ich liebe die Vineyard Köln, aber die Völke, die könnte ich manchmal genauso mit den Fischstäbchen in die Pfanne hauen. Weißt du, das ist, ich liebe Gemeinde total und mindestens genauso oft rauft es mir die Haare und ich denke so, boah. Und dann denke ich aber, nee, ich will genau das. Mhm. Ich will da drin bleiben. Ich will mir diese Spannung auch zumuten. Mhm. Und ich wachse daran. Das ist so cool. Hey, diese letzten 12 Jahre, ich glaube, ohne Gemeinde hätte ich mich nicht so weiterentwickelt.
Mhm.
Ich wäre nicht an dem Punkt, an dem ich jetzt bin. Ich lerne so viel über mich. Ich lerne so viel über Menschen, über unser Miteinander und darf mich weiterentwickeln. Und es hat Auswirkungen auf meine Elternschaft. Es hat Auswirkungen auf meine Partnerschaft. Es hat Auswirkungen auf meine mentale Gesundheit. Also ich liebe es, Teil einer Gemeinde zu sein. Auch wenn ich manchmal denke, Mann, ihr nervt mich aber alle.
Mhm.
Und das Blöde ist, am allermeisten bin ich ja dann von mir selber genervt.
Ja.
Kenne ich ja auch ganz gut.
Ja.
Also diese Spannung, sie ist auch dazu da, glaube ich, ist eine steile These, Hot Take von mir, um uns auch zu stärken.
Ja.
Hey, Muskeln werden nur gestärkt, wenn du sie anstrengst.
Mhm.
Ansonsten bleiben sie schlaff. Nicht, dass ich aus Erfahrung sprechen könnte, aber ich habe die Theorie gehört.
Hey, die Wissenschaft sagt ja.
Ne?
Ja.
Die Wissenschaft sagt ja. So, und unsere mentalen, geistlichen, seelischen Muskeln werden in Gemeinde ganz schön gut gestärkt.
Ja. Erfolg oder auch Enttäuschung in Sachen Gemeinde haben großes Potenzial, uns von Jesus wegzubringen, vom Kern wegzubringen. Was brauchen wir bei Vineyard Dach, damit Jesus wichtiger bleibt als Erfolg oder Enttäuschung?
Spontan würde ich sagen, Demut. Ach, Demut ist so ein Wort, das ist so negativ behaftet. Aber ich glaube, dass wir ein demütiges Herz brauchen. Weißt du, ich stand an dem Punkt, da wurde ich eingeladen, an einer Learning Community teilzunehmen, wo es darum ging, wie wir Wachstumsgrenzen sprengen können. Na? Und ich habe damals gedacht, boah, also seriously, mich lädst du ein. Guck mal hier, ich habe jetzt innerhalb kürzester Zeit hier 80 Mann am Start. Ich muss daran nicht teilnehmen. Mhm. Und danach kam der tiefe Fall und ich habe gemerkt so, boah, Demut hätte mir gut gestanden.
Ja.
Weißt du? Und ich glaube, ich meine mit Demut nicht so ein falsches Ding von, ach nein, sondern ich meine damit wirklich die Offenheit für das Reden und Wirken des Heiligen Geistes zu bewahren. Immer wieder zu sagen, wir nicht uns darauf auszuruhen, zu sagen, wir wissen jetzt, wie es läuft, sondern immer wieder auch zurückzuchecken, Jesus, laufe ich noch richtig? Bin ich gerade hier noch auf der richtigen Spur? Steige ich noch in diese vorbereiteten Werke von dir rein? Oder versuche ich gerade mit der Machete ab durch den Urwald?
Mit der Machete ab durch den Urwald. Das nehme ich mit. Wir kommen zum Ende, Völke. Ich habe 3 Fragen vorbereitet für euch Hörer und Hörerinnen, die euch die Woche über begleiten können. Was euch dabei anspricht, nehmt doch mit und geht ins Gespräch mit Jesus. Frage 1. An welcher Stelle in deinem Leben hältst du vielleicht an einem Traum fest, den Gott längst in etwas anderes verwandeln möchte? Frage 2. Woran misst du in deinem Leben Erfolg? An Zahlen? An Sichtbarkeit? An Ergebnissen? Oder an Treue, Gehorsam oder an etwas ganz anderem. 3. Frage. Wenn du auf die letzten Jahre zurückblickst, woran erkennst du heute Gottes Treue, die du damals übersehen hast? Vielen Dank, Völke, für dieses Gespräch. Mit Tiefe, mit etwas Bedacht, mit ein bisschen Schmerz und Wehmut, aber am Ende mit großer Hoffnung.
Danke dir, lieber Christian.
Das war Vineyard Flow. Wir haben gefragt, Vineyard, wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Und was bewegt dich? Ich bin Christian aus Hamburg und war im Stream mit Völke Wagner aus Köln. Ich wünsche allen Hörern und Hörerinnen noch eine super tolle Woche. Und bleibt im Flow dessen, was Jesus in eurer Umgebung tut. Bye, bye!